Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war als Berichterstatter in den letzten Kriegsjahren in Angola. Das war auch ein Trümmerstaat. Angola ist heute, die waren gerade Gastland der ITB in Berlin. Das ist heute ein prosperierendes Land. Die haben sich aus den Trümmern neu erfunden und zwar sehr positiv. Das hat allerdings fast auch 30 Jahre gedauert und das wird ein langer Prozess im Sudan werden, davon bin ich überzeugt. Aber der Spirit, also die Mentalität der Menschen, die ist definitiv sehr positiv einzuschätzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Friedensreiter. Wir begrüßen Sie herzlich und werden sprechen über ein Thema, über eine der größten humanitären Katastrophen der aktuellen Zeit, so wie hat es die Vereinten Nationen haben es formuliert. Und wir sprechen nicht über den Iran und wir sprechen nicht über die Ukraine, sondern wir werden über den Sudan sprechen. Und ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Ralf Krüger als Gesprächspartner zu gewinnen, der gerade gestern auch aus dem Sudan wieder zurückgekommen ist, also wirklich aus erster Hand die Situation dort schildern und beschreiben kann. Wir, das sind
Jochen Reidegeld, stellvertretender Direktor des Instituts für Theologie und Frieden und des CEBIS in Hamburg.
Und Marcel Speker-Unterbrink, Direktor des Ludwig-Windthorst-Hauses in Lingen.
Lieber Herr Krüger, ich würde zu Beginn gerne eine persönliche Frage stellen oder eine persönliche Erinnerung anknüpfen. 2019 hat Papst Franziskus eine Delegation aus dem Südsudan zu einem spirituellen Retreat empfangen und hat dort zum Abschied jedem einzelnen Delegationsteilnehmer die Füße geküsst. Und Beobachter sind sich einig, dass er nicht den Frieden hergestellt hat, aber doch auch den Frieden dort im Südsudan, wenn er auch ein brüchiger ist, den Weg begleitet hat. Sehen Sie im Augenblick irgendeine Persönlichkeit auf der Weltbühne, die die Chance hätte, im Sudan Frieden zu schaffen? Und sehen Sie eine Chance oder was gibt Ihnen Hoffnung auf Frieden im Sudan?
Ja, also ich kann zu den Auswirkungen der Geste wenig sagen. Ich war das allererste Mal in Sudan, obwohl ich als Büroleiter für Afrika lange Zeit berichtet habe über die Region. Mich hat die Sudan wirklich erschrocken. Also man hat viel gelesen oder einiges zumindest. Aber wenn man dann in den Sudan kommt und das Ausmaß der Zerstörung sieht, das ist enorm. Also mich haben die Bilder in Khartoum vor allem an Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Alles zerstört. Es gibt ein Ausmaß der Zerstörung, gerade auch was die Infrastruktur angeht. Das ist echt erschütternd und die Bilder, die waren sehr eindringlich.
Wir haben ja die Situation, dass dieser Konflikt hier bei uns eigentlich gar nicht so im Fokus steht. Ich habe ja gerade gesagt, wir reden nicht über Iran und wir reden nicht über die Ukraine. Und doch haben wir den dritten Jahrestag dieses Krieges, den wir jetzt dieser Tage begehen müssen. Mögen Sie uns vielleicht noch ein bisschen in die Historie dieses Konfliktes mitnehmen? Was hat ihn ausgelöst und was müssen wir den Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht nochmal mitgeben, damit sie in dieses Thema nochmal mehr reinkommen?
Ja, also ich denke mal, dass die meisten Zuschauer auf jeden Fall sich noch erinnern werden an die Bilder von der sogenannten Revolution, als der alte Machthaber Omar al-Bashir von der Bevölkerung aus dem Amt gejagt wurde. Wir haben vielleicht noch in Erinnerung das Bild einer Frau, die auf einem Pickup steht und die Revolution anführt. Das waren Bilder, die sind damals um die Welt gegangen, weil sie auch inspiriert haben. Die haben Mut gemacht. So, das war ein Neuanfang. Es ging darum, eine neue Regierung halt zu etablieren. Und da gab es im Sudan die sogenannten Janjaweed-Milizen. die mussten in irgendeiner Weise auch integriert werden. Und man hatte dann einen Kompromiss gefunden, dass die in die offiziellen Streitkräfte integriert werden sollten. Das war zunächst auch erfolgversprechend. Dann gab es am 15. April 2023 einen Ausbruch von Kämpfen. Der Anführer dieser Milizen fühlte sich nicht entsprechend gewürdigt in dieser Regierung, und die Kämpfe brachen aus in Khartoum. Und das war letztendlich der Auslöser für diesen Konflikt, der sehr komplex ist, in den auch sehr viele andere Länder verwickelt sind und der uns bis heute demnächst im vierten Kriegsjahr beschäftigen wird.
Kann man das eigentlich so ganz genau sagen, wer da gegen wen kämpft? Sind das wirklich nur die beiden Armeen quasi, die gegeneinander kämpfen, oder stehen auch jeweils Bevölkerungsgruppen, Interessen dahinter? Sie haben die internationalen Staaten angesprochen. Wer führt da gegen wen Krieg genau?
Ja, ich glaube, das ist eine Erklärung, warum dieser Konflikt so wenig Beachtung findet aktuell. Der ist sehr komplex. Also wir haben es hier nicht mit Schwarz und Weiß zu tun. Wir haben es nicht mit Gut und Böse zu tun. Auf der einen Seite die einen, auf der anderen die anderen. Sondern wir haben es hier mit einer komplexen Gemengelage zu tun, von Interessen, die alle zum Konflikt beitragen, aber nicht alleine kausal sind. Das heißt, wir haben es aber auch mit ethnischen Säuberungen zu tun. Wir haben es auch mit Ressourcen zu tun. Es gibt Berichte über russische Söldnertruppen, die sich um die Goldvorräte kümmern, entsprechend natürlich dann auch Dienstleistungen anbieten. Es gibt Söldner aus Kolumbien, aus dem Tschad. Also es ist definitiv eine Gemengelage an Interessen, die von außen genährt wird, vor allem auch durch Waffenlieferungen. Die Vereinigten Arabischen Emirate beispielsweise weisen eine Involvierung in diesen Konflikt von sich. Es gibt allerdings eine Menge Berichte, die Waffenlieferungen belegen. Es gibt den Iran, es gibt Saudi-Arabien, es gibt den Tschad. Also es gibt eine ganze Menge Länder, die in dem Konflikt genannt werden, als Beteiligte, die Interessen haben. Und das macht die Sache sehr komplex und sehr schwierig. Und das macht sie auch für Außenstehende zumindest zum Teil sehr schwierig zu verstehen. Also es ist nicht so, dass da zwei Seiten gegeneinander kämpfen, sondern es ist eine Gemengelage. Und das ist eben anders als im Ukraine-Krieg, als in den Palästinensergebieten. Also wir haben wirklich viele, viele Player. Die machen es zunehmend schwierig. Also es gibt Berichte, die ich jetzt gerade in Khartoum gehört habe, dass dieser Konflikt zunehmend befeuert wird durch Drohnenlieferungen. Also das ist eine andere Qualität als bisher. Und diese Drohnen werden auch eingesetzt bei Angriffen auf Infrastruktur, ob das Krankenhäuser sind, ob das humanitäre Konvois sind, ob das Schulen sind. Also das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr schwer zu stehender Konflikt. Ich denke mal, dass das zum Teil erklärt, warum dieser Konflikt so lange schon im Windschatten der Weltöffentlichkeit halt vor sich hin dümpelt, was viele Menschen natürlich eben im Sudan bedauern, denn das bedeutet natürlich auch, dass die Hilfsgelder nicht so üppig fließen, wie sie müssten.
Was versprechen sich die Akteure, die von außen eingreifen von diesem Konflikt?
Ja, auch da gibt es eine Gemengelage. Da geht es zum einen um Ressourcen, da geht es zum anderen um Religion. Wir haben ja beispielsweise im Iran oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten Sunniten, Schiiten etc. Da geht es aber auch um den Ausbau der Machtsphäre. Da geht es auch zum Beispiel um nationale Interessen. Also es gibt Berichte, dass Äthiopien zum Beispiel, der Nachbarstaat, dass der auch zunehmend jetzt in den Konflikt verwickelt wird. Nur muss man im Hinterkopf behalten, Äthiopien und Sudan haben momentan einen Konflikt rund um das Nilwasser, weil Äthiopien einen riesigen Staudamm gebaut hat und das Nilwasser aufstaut, was der Sudan und Ägypten natürlich nicht gut finden und dementsprechend auch Proteste einlegen. Also es ist eine Gemengelage und die ist natürlich sehr, sehr schwer zu durchbrechen.
Sind die Bodenschätze denn auch ein Thema? Also Sie sprachen ja vorhin davon im Vorgespräch, dass es im Sudan mehr Pyramiden gibt als in Ägypten. Das hat ja den Hintergrund, dass es im Sudan auch unfassbar viel Gold zu finden gibt. Ist das so ein klassisches Motiv, was da auch eine Rolle spielt?
Korrekt. Also der Sudan ist ein altes Land mit viel Kultur. Es ist im Grunde genommen auch den Pharaonen damals schon im alten Ägypten bekannt gewesen, dass es große Goldvorräte im Sudan gibt. Deswegen eben auch der Einfluss. Sudan und Ägypten waren damals sehr eng verbunden und es gibt Öl, es gibt aber auch eine strategische Bedeutung des Sudan und insofern, wie gesagt, die angesprochene Gemengelage und die Goldvorräte sollen nach unbestätigten Berichten unter anderem von einer russischen Söldnertruppe, die ehemalige Wagner-Truppe, die jetzt umbenannt wurde, zum Teil kontrolliert werden. Also zumindest, ich glaube, ein oder zwei Goldminen werden von denen kontrolliert.
Sie sind ja gerade erst aus dem Sudan zurückgekommen. Nehmen Sie uns doch noch mal ein bisschen mit. Sie haben gesagt, Khartoum sieht aus wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie ist die Situation im Land ansonsten? Es ist ja ein sehr großes Land mit vergleichsweise wenig Personen, die dort leben. Es verteilt sich und trotzdem leidet die Zivilbevölkerung ja massiv unter diesem Krieg und wird auch als Opfer auch konkret gesucht von den Kriegsparteien. Wie macht sich das außerhalb der Großstädte bemerkbar? Wie muss man sich das vorstellen?
Mich persönlich hat ein junger Mann beeindruckt, der aus Darfur geflohen ist. Und zwar, er sagte, er musste alles stehen und liegen lassen. Und diese Flucht hat ihn außerdem das Medizinstudium gekostet. Er war im letzten Jahr seines Medizinstudiums. Und ja, beeindruckend fand ich wirklich den Willen, weiterzumachen. Also der junge Mann, der hauste da in einem zeltähnlichen Verschlag. Da gab es nur Wüste, Einöde, Tristesse. Und für den war klar, er wird sein Studium beenden. Wie, wusste er selber nicht. Also er sagte, er sucht jetzt einen Job. Da gibt es ähnliche Schicksale. Da gibt es Kinder, sehr viele Kinder, die quasi sich selbst überlassen sind. Schulen gibt es kaum. Also für die Bevölkerung ist dieser Krieg ein ganz großes Elend, weil die Zivilbevölkerung sehr direkt und gezielt angegriffen wird. Man sieht das auch bei der Stadt Khartoum, die ja erst im letzten Jahr von den Milizen befreit wurde. Da gibt es ganz gezielte, massive Schäden an der Infrastruktur. ob das jetzt die Wasserversorgung ist, ob das jetzt Krankenhäuser sind, Schulen sind. Also Khartoum ist eine einzige Ruinenlandschaft. Was mich vor allem ein bisschen erstaunt und schockiert hat, die Häuserwände, die sind eine einzige Kollektion von Einschusslöchern, was eigentlich keinen Sinn macht. Ich habe solche Fassaden zuletzt in Sierra Leone gesehen, wo Kindersoldaten unter Drogen beglückt aus Kalaschnikows um sich geschossen haben. Und das scheint hier wohl auch der Fall gewesen zu sein. Dann gibt es außerdem eine Menge Hochhäuser, die bewusst entweder in Brand gesteckt wurden oder wo selbst bis ins 20. Stockwerk hinauf alle Scheiben zerstört wurden. Also das muss ein unglaublicher Aufwand gewesen sein, da hochzugehen und die Scheiben zu zerdeppern. Khartoum ist aus meiner Sicht die Hauptstadt der Glassplitter geworden. Also überall liegen Glassplitter. Das ist unglaublich. Und trotz alledem, was ich sehr positiv fand, das ist die Attitüde der Rückkehrer. Also es gibt jetzt zunehmend Sudanesen, die in die Hauptstadt zurückkehren und die auch sagen, okay, wir haben jetzt eine Menge an Arbeit, also die Aufräumarbeiten, die werden mindestens 10 Jahre dauern. Also das ist der Zeitraum, von dem die de facto Regierung in Khartoum ausgeht. Aber das wird länger dauern und das wird eine Menge an Geld erfordern, denn da ist so viel zerstört, das ist unglaublich.
Vielleicht zwei Fragen, die daran etwas anschließen. Sie haben jetzt von diesen massiven Zerstörungen gesprochen, die ja auch teilweise für religiös angetriebene Extremisten nicht untypisch sind, weil sie nicht nur gegen Interessensgegner kämpfen, sondern ja in ihren Augen ja gegen Ungläubige oder gegen den Teufel selbst. Und das facht ja auch das Ausmaß der Gewalt nochmal an. Wie ist aus Ihrer Sicht auf die beiden Kriegsparteien, die Wesentlichen, zu schauen? Gibt es da einen Unterschied oder sind beide in ihrer Grausamkeit gleich? Wie würden Sie das vergleichen? Und die zweite Frage wäre, für wie stabil halten Sie die jetzige Situation, also der Rückeroberung Khartoums durch die de facto Regierung? Hat das einigermaßen Stabilität oder wie beurteilen Sie da die Situation?
Ja, also um mit der letzten Frage gleich anzufangen, also ich habe mit vielen Leuten gesprochen in Khartoum und auch jetzt hier ausländischen Beobachtern. Also man geht davon aus, dass ein Ende dieses Konfliktes zumindest kurz- oder mittelfristig kaum absehbar ist, weil beide Parteien erbittert versuchen, eben sich an die Macht zu kämpfen. Was die andere Frage angeht, ich war in einer oder in zwei koptischen Kirchen und habe da zumindest eine zerstörte Kirche gesehen. Bei der anderen erstaunlicherweise, da hingen die goldenen Lüster noch. Angeblich wurde mir berichtet, hat man die Angreifer abschrecken können, indem man sich auf Gott berufen hat. Es scheint funktioniert zu haben in diesem Fall. Es gab aber auch andere Bilder. Wir waren auf einem Friedhof neben einer zerstörten koptischen Kirche. Da gab es offene Gräber, weil die Milizen auf der Suche nach Wertsachen die Gräber geöffnet haben. Also unglaubliche Bilder. Dann gibt es aber auch Beschädigungen an Moscheen. Also ich habe mindestens zwei Moscheetürme gesehen, die von Granaten getroffen worden sind. Also ich glaube, dass die Religion auch eine Rolle spielt, aber definitiv nicht die dominante in diesem Konflikt.
Und wie ist das Gewaltniveau beider Kriegsparteien zu vergleichen? Ist das ähnlich oder ist die eine durch ein größeres Maß an Gewalt oder Disziplinlosigkeit ausgezeichnet?
Also das fällt mir schwer zu beurteilen, weil ich, wie gesagt, die andere Seite dieses de facto zweigeteilten Landes natürlich nicht besuchen konnte. Aber nach dem, was ich gehört habe, sind beide Parteien, ja, beide Parteien schrecken nicht davor zurück, Grausamkeiten, große, brutale Grausamkeiten anzuwenden. Und die Berichte, die auch von Hilfsorganisationen verfasst werden, sprechen da eine deutliche Sprache.
Mit welcher Intention sind Sie in dieses Land gereist? Und die zweite Frage wäre, Sie sprechen von dieser ja wirklich erstaunlichen Resilienz der Leute. Sehen Sie darin auch einen Ansatzpunkt für den Wiederaufbau dieses Landes? Also glauben Sie, dass wenn es gelingt, dort Frieden zu schaffen, ja, die Menschen auch wieder lernen werden, dort zu leben und miteinander zu leben?
Ja, also das glaube ich definitiv. Also die Resilienz der Menschen, die ich getroffen habe, hat mich wirklich beeindruckt. Auch sehr viele Frauen, die zum Teil eben auch bei dieser Revolution damals gegen Bashir dabei waren. Das ist wirklich beachtenswert, das Engagement der Zivilbevölkerung. Also insofern gehe ich definitiv davon aus, dass eines Tages, wann immer das sein mag, diese Bevölkerung sich wirklich wieder neu formieren kann und einen Neuanfang auch durchführen kann. Man sieht erste Anzeichen in Khartoum. Also die Leute kehren zurück, ich will jetzt nicht sagen, dass das Massen sind, aber es sind definitiv die ersten Rückkehrer da. Und das ist beeindruckend, mit welchem Enthusiasmus sich diese Menschen daran machen, den Neuanfang quasi zu wagen. Zu der anderen Frage, ja, also ich habe sehr kurzfristig diese Einladung bekommen, die kam von der One-Lobby-Gruppe, die ist damals von Bono gegründet worden. Die haben unter größten Schwierigkeiten diese Reise organisiert. Und ich habe ehrlich gesagt nicht zweimal nachgedacht, sondern sofort diese Chance ergriffen. Es ist eine Chance, weil man normalerweise als Journalist nur sehr, sehr, sehr schwierig und unter großen Problemen halt Zugang zu diesem Land findet. Ich kenne Kollegen und Kolleginnen, die seit 6 Monaten auf ihr Visum warten. Es ist ein ja schwer zu bereisendes Land und deswegen habe ich diese Chance sofort ergriffen und ich muss sagen, als langjähriger Afrika-Korrespondent der Deutschen Presseagentur, der das Afrika-Büro geleitet hat, hat es mich schon seit langem empört, dass dieser Konflikt, den die Vereinten Nationen als die größte humanitäre Katastrophe unserer Welt bezeichnen, dass der im Windschatten der Weltöffentlichkeit dümpelt. Also das hat mich seit langem schon geärgert und deswegen war das eine großartige Chance.
Ja, und es ist ja nicht mal der vergessene Krieg, es ist ja der ignorierte Krieg, weil vergessen würde ja heißen, man hätte ihn zur Kenntnis genommen und ihn dann zur Seite geschoben,
Genau.
aber es wird ja komplett ignoriert vom Westen. Und ich würde Ihre Einschätzung auch aus Ihrer langjährigen Erfahrung mal interessieren, wieso verlieren wir im Westen Afrika so oft aus dem Fokus?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine großartige Frage. Und ich habe mir da auch lange zu Gedanken gemacht und auch gerade ein Buch dazu geschrieben. Also ich denke mal, Afrika war vor allem eben in den deutschsprachigen Ländern Österreich und Deutschland lange Zeit entweder der Inbegriff der drei großen K, Krisen, Kriege und Konflikte, oder aber das Safari-Paradies, also Kenia, Tansania, Südafrika, Botswana etc. Dazwischen gab es nichts. Und für Afrika-Korrespondentinnen und Korrespondenten ist es auch heute noch sehr, sehr schwierig, gegen die Klischees anzuarbeiten. Also wenn es da ein Vakuum geben würde in den Köpfen der Leser, dann wäre das recht einfach zu füllen. Das gibt es aber nicht, sondern da gibt es meist sehr festgefügte Klischeevorstellungen, und dagegen anzuschreiben ist schwierig. Ich denke aber, dass sich das gerade ändert. Also wir haben eine Zeit, in der sich jetzt eine neue Weltordnung etabliert. Und ich denke mal, dass Afrika diese Chance auch nutzen wird und dass wir demnächst auch ein ganz anderes Bild von Afrika haben werden.
Liegt eine mögliche Ursache dessen, was Marcel eben gesagt hat, auch darin, dass man ja schon auch über Jahre, allerdings nicht ohne Eigennutz, sehr viel von Deutschland auch Entwicklungspolitik betrieben hat, die man sicherlich auch nochmal an sich kritisch hinterfragen kann, gleichzeitig unbemerkt natürlich auch eine wirtschaftliche Ausbeutung vorgenommen hat, die, glaube ich, größer war als die Entwicklungshilfe, die man gegeben hat. Aber dass man so den Eindruck hat, es wird sich letztendlich sowieso nichts ändern. Sie haben von der Revolution eben gegen Bashir gesprochen und dann dem Chaos, was folgt. Das ist ja auch ein Muster, das sich in anderen Ländern wiederholt. Und dann kommen Leute und sagen, ja, diese Völker sind einfach nicht demokratiefähig. Was würden Sie denen sagen?
Dass viele Länder im Grunde genommen sehr isoliert waren, das ändert sich gerade. Also die Afrikanische Union hat einen sehr ehrgeizigen Plan für einen afrikanischen Binnenmarkt, der soll bis 2063 umgesetzt werden. Und ich habe mir den Luxus erlaubt, mal ein halbes Jahr lang durch Afrika zu fahren, nicht um Safari zu machen, sondern um mir das Afrika von morgen anzugucken. Und das gibt es heute bereits. Das gibt es aber nur punktuell. Also das sind Mosaiksteine, die immer mehr werden, die zusammenwachsen. Aber dieses vereinte Afrika, das analog zur EU entstehen soll, das ist unbemerkt von der großen Weltöffentlichkeit bereits dabei, sich zu manifestieren. Es wird Jahre noch brauchen, da bin ich fest von überzeugt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen Kollegen gehabt, der ist ja einst nach Peking versetzt worden. Der war 30 Jahre da. Der war am Anfang seiner Entsendungszeit viel belächelt, weil China damals ein Entwicklungsland war. Und dieses Entwicklungsland hat 30 Jahre gebraucht, um sich zu einer Supermacht aufzuschwingen. Wir hatten einen ähnlichen Fall in Dubai, als Dubai angekündigt hat, zum Drehkreuz des Weltluftverkehrs zu werden. Da gab es allgemeines Gelächter. 30 Jahre später lacht niemand mehr. Und deswegen habe ich mir in meinem dystopischen Roman einfach mal Afrika in 30 Jahren vorgestellt, 2055, wenn der Binnenmarkt dann da ist und dieser Kontinent endlich seine Chance bekommt. Das wird nicht jedes Land sein, da bin ich fest von überzeugt, aber in der EU haben wir ja eine ähnliche Entwicklung.
Sind die Chinesen und die Russen dort klüger als wir, weil sie das erkannt haben und dort eine Machtbasis ausbauen, die wir gar nicht wieder einholen? Oder sind sie so in ihrem Vorgehen, dass sie letztendlich dort nachhaltig kein Vertrauen genießen werden? Wie beurteilen Sie das Agieren dieser beiden Länder und das Agieren des sogenannten Westens?
Also ich kann nur sagen, ich lebe nach wie vor die Hälfte des Jahres in Südafrika, und insofern erstaunt mich das immer wieder, wie im Westen die Chance verschlafen wird, dabei zu sein. Also in Afrika investieren momentan, abgesehen von den Chinesen, die seit 2000 schon da sind, also seit einem Vierteljahrhundert, da investieren momentan die Türkei, da investieren die Vereinigten Arabischen Emirate. Die haben allein im letzten Jahr Investitionszusagen in Höhe von 105 Milliarden US-Dollar. 105 Milliarden US-Dollar an sechs afrikanische Staaten gemacht. Selbst die Japaner sind da. Allerdings muss ich sagen, in Deutschland fängt es an, dass man ein Bewusstsein dafür bekommt, dass man eben auch zunehmend einen geänderten Blick auf Afrika werfen muss.
Und wie schlägt sich die jetzige Situation im Iran nieder auf die Situation im Sudan und auf Afrika als Ganzes? Glauben Sie, dass die Gefahr besteht, dass das, was dort passiert, auch etwas von dem Fortschritt, den Sie geschildert haben, auch wieder kaputt macht?
Das ist momentan noch schwer einzuschätzen. Also Tatsache ist, dass die Lebenshaltungskosten in vielen afrikanischen Ländern, darunter auch dem Sudan, sich natürlich verteuern. Und unabhängig jetzt mal von dem, was gerade im Iran passiert, man merkt bereits jetzt, dass der Konflikt im Sudan das Potenzial hat, regional andere Länder mit in diesen Konflikt zu reißen. Also der Tschad, das ist ein Nachbarstaat, der hat seine Grenzen geschlossen, der hat sein Militär mobilisiert. In Äthiopien, obwohl es da keine offiziellen Berichte gibt, da gibt es aber inoffizielle Berichte, dass Äthiopien auch involviert ist. Das ist auch ein Nachbarstaat. Und insofern, ja, das Risiko einer regionalen Ausweitung dieses Konflikts, das ist momentan sehr groß.
Jochen hat ja gerade den Iran angesprochen. Ich würde einmal kurz den Blick auf die Straße von Hormuz werfen, durch die ja nicht nur Öl transportiert wird, sondern auch ein Großteil, etwa ein Drittel der Düngemittelproduktion der Welt. Es gibt schon Stimmen, die sagen, wenn diese Düngemittel nicht jetzt in kürzerer Zeit dorthin kommen, wo sie hin sollen, wird gerade Afrika davon besonders betroffen sein. Können Sie das teilen? Wie schätzen Sie das ein?
Das ist in der Tat eine große Befürchtung und es ist definitiv auch so, dass der Sudan auch Düngemittel importiert. Inwieweit der betroffen sein wird, ist momentan, würde ich sagen, schwer einzuschätzen. Aber es ist definitiv ein Faktor, der auch in Afrika Auswirkungen haben wird, natürlich.
Wenn ich jetzt mal so versuche, ein gewisses Fazit zu ziehen, dann nehme ich auf der einen Seite wirklich auch die relativ geringe Hoffnung wahr in Bezug auf den Sudan, dass dort kurzfristig oder mittelfristig wirklich eine Stabilisierung der Situation erfolgt. Man kann darauf hoffen, dass die Menschen in dieser ganzen Instabilität mit ihrer Resilienz und ihrer Erfahrung trotzdem, dass ihnen immer wieder so gelingt, auch Inseln des Lebens aufzubauen. Aber dagegen steht eigentlich ein Optimismus, den ich bei ihnen spüre, was den afrikanischen Kontinent angeht. Also, dass das einen Fortschritt nehmen wird und eine Entwicklung, die sich nicht aufhalten lässt. Nehme ich das richtig so wahr?
Das genau ist korrekt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, selbst im Chaos im Sudan, und das war wirklich Chaos, was ich da gesehen habe, hat mich die positive Mentalität der Bevölkerung oder großer Teile der Bevölkerung echt begeistern können. Und die Zivilgesellschaft, die ist zwar schwer in Mitleidenschaft, auf der anderen Seite ist da aber auch eine Aufbruchstimmung zu spüren, gerade in Khartoum. Und insofern, ja, man darf gespannt sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war als Berichterstatter in den letzten Kriegsjahren in Angola. Das war auch ein Trümmerstaat. Angola ist heute, die waren gerade Gastland der ITB in Berlin. Das ist heute ein prosperierendes Land. Die haben sich aus den Trümmern neu erfunden und zwar sehr positiv. Das hat allerdings ja, fast auch 30 Jahre gedauert und das wird ein langer Prozess im Sudan werden, davon bin ich überzeugt. Aber der Spirit, also die Mentalität der Menschen, ja, die ist definitiv sehr positiv einzuschätzen.
Und daran nochmal angeschlossen zwei Fragen. Die eine wäre, was können wir von den Afrikanerinnen und Afrikanern am meisten lernen auf dieser Grundlage von dem, was Sie erzählt haben? Und wenn Sie für die deutsche Regierungspolitik verantwortlich wären, was wäre, ich weiß, das ist eine Frage, die ein Journalist nie gerne hört, aber was wären die Maßnahmen, wenn Sie die ersten Maßnahmen, wenn Sie die Verantwortung für die Afrikapolitik übernehmen dürften?
Wow. Also zur ersten Frage, was ich in Afrika gesehen habe und immer wieder sehe, das ist der von Nelson Mandela mitgeprägte Ubuntu Spirit. Ubuntu bedeutet, wir sind, wer wir sind durch die anderen. Das heißt, das ist ein sehr ausgeprägter Gemeinschaftssinn. Und also ich denke, das würde uns Europäern auch gut zu Gesicht stehen, so eine Philosophie. Zu der anderen Frage. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da wage ich nicht drauf zu antworten. Das ist eine Mammutaufgabe, aber ich bin überzeugt, Deutschland braucht einen anderen Blick auf Afrika. Der ist in Ansätzen bereits zu spüren und ich hoffe, der wird sich weiter fortsetzen.
Also ich glaube auch, eine neue Politik beginnt in der Tat erstmal mit dem anderen Blick. Und das fand ich heute sehr, sehr eindrucksvoll, auch nochmal das von Ihnen so zu hören und klar auf den Punkt gebracht zu bekommen. Der ist sehr defizitorientiert im Augenblick noch. Und dass dieser falsche oder eingeschränkte Blick ja verhindert vielleicht auch Möglichkeiten, die es sowohl für die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch daraus folgend für uns geben könnte. Und dass wir nicht nur denken in den Kategorien von Arbeitskräften, die wir gewinnen wollen, sondern wirklich einer echten, auch gegenseitigen Zusammenarbeit. Ja.
Genau.
Marcel.
Ich würde gerne ganz kurz noch einmal den Blick auf morgen werfen und fragen, was erwarten Sie von der Konferenz, die ja nun auch in Berlin stattfinden wird, zum Sudan? Kann man davon viel erwarten? Ich meine, wir werden morgen früh wahrscheinlich erscheinen. Das heißt, Sie haben noch 2 Stunden, in denen Sie Mutmaßungen abgeben können, bis dann die Realität Sie einholt. Aber wie ist Ihr Tipp? Was werden wir morgen erwarten können?
Also die Erwartungshaltung ist natürlich groß. Auf der anderen Seite habe ich gerade in Khartoum von dem Premierminister der de facto Regierung erfahren, dass er jegliche Beschlüsse dieser Konferenz ablehnt, weil seine Regierung nicht beteiligt ist. Also die beiden Kriegsparteien sind nicht beteiligt. Da sind Vertreter der Zivilgesellschaft dabei. Und insofern, ja, ist es schwierig, da den großen Durchbruch zu erwarten. Was allerdings zu hoffen ist, ist die Tatsache, dass die internationalen Geldgeber den Geldhahn für die humanitäre Hilfe ein bisschen weiter öffnen. Denn die Not ist groß und der Finanzbedarf ist noch größer.
Was auf jeden Fall gelingen wird, ist, dass der Sudan ein wenig mehr Aufmerksamkeit in der Berichterstattung erhalten wird. Wir leisten unseren kleinen Beitrag dazu, die Medien und Sie Ihren viel größeren noch morgen sicherlich im Nachgang und im Umfeld der Konferenz. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Krüger, dass Sie bei uns gewesen sind, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihre Eindrücke, die Sie im Sudan gewinnen konnten in den vergangenen Tagen und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin ja alles Gute und einfach nur viel Erfolg.
Schönen
ja,
Dank.
Und Jochen, uns bleibt es jetzt nur noch, Sie uns von unseren Zuhörern und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern zu verabschieden. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es gerne weiter. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, dann schreiben Sie uns gerne an und bleiben Sie uns gewogen.
Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Herr Krüger.
Ciao.
Ja.